Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Also, zündet die Kerzen an, haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabriele. Wir sitzen auch heute wieder bei mir zu Hause und mir gegenüber die liebe Asta.
Genau, wieder mal im Baden. Danke für die Einladung, liebe Gabi.
Gerne.
Und wir reden heute wieder mal über einen Habsburger.
Ja.
Einen spukenden Habsburger, wenn man sich schon denken kann. Und eine quasi
Skandalfigur.
Absolut. Und er hat einen sehr lustigen Namen. Er wird nämlich bezeichnet als, also es ist der Herzog Otto, aber er wird bezeichnet als der Schöne.
Ja, ja, die Habsburger hatten ja immer wieder diese Beinamen und er war halt der Schöne.
Wir werden rausfinden, warum. Erzähl mal ein bisschen von ihm und warum war er überhaupt so schön, wie man sagt. Und ich will alles
ja,
wissen.
Ja, finde ich schon. Also wenn man sich Fotos anschaut, finde ich ihn schon. Aber gut, es waren ja viele Habsburger, durchaus fesche Kerle. Ne? Ich erinnere an Kaiser Franz Josef als junger Mann, ein fescher Zapfen, ne? Muss man schon fescher sagen.
Zapfen. Und wir reden vielleicht da ein bisschen zu, wo befinden wir uns zeitlich. Er wurde geboren 1865 in Graz, also es gibt tatsächlich Fotos von ihm aus seiner Jugendzeit.
Doch ein fescher Mann, muss man sagen.
Ein schöner.
Ein
Fisch, Wer war er denn, außer schön?
Ja, also war ein Neffe von Kaiser Franz Josef, Sohn von dem Bruder von Kaiser Franz Josef, nämlich Karl Ludwig, der keine große Rolle gespielt hat, der Karl Ludwig.
Mhm.
Genau, und er war halt so der Neffe von Kaiser Franz Josef, der ihm, glaube ich, die meisten Nerven gekostet hat, weil er eine Skandalnudel war. Ja? Also er ist gern feiern gegangen, er hat gerne Wetten abgeschlossen, die er oft verloren hat und dann irgendwelche sehr peinlichen Sachen machen musste. Also ich finde es lustig, ich hätte ihn wahnsinnig gern kennengelernt, das wäre, glaube ich, genau mein Typ gewesen.
Er wird sehr lustig beschrieben und er hatte ja auch einen Bruder, nämlich den Franz Ferdinand.
Ja, der war genau das Gegenteil.
Genau, und das war eben wahrscheinlich auch ein bisschen frustrierend dann für die Eltern, dass der eine war eher so kränklich und komisch und der andere, der Schöne.
Na genau, das genaue Gegenteil.
Der war auch sowas dann wie so ein Publikumsliebling irgendwie
total,
in der Familie.
Total,
ne?
Und es war ja der Franz Ferdinand ein richtiger Stoffel, wie man sagen würde, aber dafür glücklich verliebt und glücklich verehelicht und sehr treu angeblich. Und der Otto war auch hier das genaue Gegenteil.
Ja, ja.
Also erstens einmal hat er ja zu einer Ehe nur unter im besoffenen Zustand zugestimmt. Also er wurde ja da quasi hinters Licht geführt, muss man sagen.
Was ist da passiert?
Ja, na, er ist ja, wie gesagt, sehr gern feiern gegangen. Da hat immer gesagt, ich heirate sicher nicht. Und er war da halt sehr ehrlich. Er wollte halt seine Gespusis haben und die wollte halt auch, also er wollte niemanden betrügen, er wollte halt Single bleiben sozusagen. Und für den Thron ist er eigentlich eh nicht in Frage gekommen. Also war das auch wurscht, ob er einen Nachfolger produziert oder nicht. Insofern, warum nicht? Ne?
Dachte er sich,
genau. Auf jeden Fall, da ist zum Beispiel eine Anekdote aus dem Hotel Sacher überliefert. Da hat er mal wieder gefeiert und da ist er mal wieder, hat er entweder eine Wette verloren oder hinters Licht geführt worden. Ich glaube, er war auch ein bisschen naiv, muss man sagen. Und dann ist er nicht mehr in sein Zimmer gekommen. Er war aber gerade nackt, nur mit weißen Handschuhen und einem Säbel bekleidet, sagt man. Und da ist er halt dann durch Sacher, hat er laufen müssen, um sich einen anderen Schlüssel zu holen. Und da ist dann eine Diplomatengattin sogar in Ohnmacht gefallen und dann hat dieser Vorfälle natürlich Kreise gezogen, die auch zu seinem Onkel durchgedrungen sind. Daraufhin hat der Kaiser Franz Josef hat er gesagt, na jetzt recht, weil also wenn da sogar diplomatische Verwicklungen die Folge sind, dann müssen wir jetzt was machen. Und hat er ihn in ein Kloster gesteckt, ja. Hat auch nicht viel gebracht. Das heißt nur, dass der Weinkeller nachher leer war, wie er wieder gegangen ist. Also er dürfte auch dort gebechert haben. Wahrscheinlich hat er ein paar Klosterbrüder gefunden, die mit ihm gebechert haben. Weil sonst wäre sich der ganze Weinkeller sicher nicht ausgegangen. Also er war in keinster Weise geläutert, als er da wieder rauskam. Naja, und dann hat der Kaiser Franz Josef gesagt, so als letzte Maßnahme, er muss unter die Haube. Vielleicht schafft es eine Frau, dass sie ihn da ein bisschen zur Raison bringt.
Mhm.
Er hat aber gewusst, dass der nicht heiraten will. Und man kann ja die Menschen schwer richtig zwingen, wenn man nicht so viel Einfluss hat. Und er war ja nur der Onkel.
Also er hätte eine Lebefrau gebraucht eigentlich, eine, die ein bisschen,
der Otto,
oder?
Hätte eine Lebefrau gebraucht, aber der Kaiser Franz Josef hat gesagt, der braucht aber eine, die ihn ordentlich Gas gibt und ihn so ein bisschen...
Ja, ja, züchtigt. Konservativ, tugendhaft,
ja,
und
genau,
fromm.
Genau, nicht züchtigt im körperlichen Sinne. Erzieht, sagen wir so, erzieht. Mhm. Naja, der wollte aber nicht heiraten, der Otto. Jetzt hat der Kaiser Franz Josef seine Kumpels bestochen und hat ihnen Geld geboten dafür, dass die ihn besoffen machen. Und dann wurde ihm dieser Ehevertrag vorgelegt, den er im besoffenen Zustand unterschrieben hat.
Die arme Frau.
Na, und er hat es auch wirklich unterschrieben.
Na, ist das arg.
Und dann war er verheiratet.
Aha, und es war die Maria Josepha.
Ja.
Und die tatsächlich bekannt war als eher fromm und tugendhaft und eben unmögliche Kombination eigentlich.
Unmöglich.
Und er hat dann,
er wollte ja nicht,
angefangen, echt auch fies zu der,
ja,
zu sein.
Na, er war von Anfang an fies. Also er hat ja schon, noch bevor er da so richtig mit der verheiratet war, hat er sie ja schon... nicht beschimpft, aber hat sie immer hässliche Eule genannt und ganz schlimm. Ich meine, sie war halt auch nicht die attraktivste, muss man schon dazu sagen. Naja, und dann hat er sie sogar versucht zu demütigen. Im besoffenen Zustand hat er das gemacht. Hat er sogar die Kumpels ins Schlafzimmer führen wollen, um die hässliche Eule herzuzeigen. Aber das wurde dann verhindert von der Leibwache. Ja, das hat nicht gepasst. Und die Ehe war natürlich nicht glücklich, wie man sich vorstellen kann. Und er ist dann fremdgegangen und er hatte so seine Geliebten, er hat mit denen auch Kinder gezeugt. Mhm. Aber ich glaube, dass er eigentlich die Geliebten muss er gut behandelt haben, weil eine davon, die hat ihn ja bis zu seinem Tod dann gepflegt. Also die dürften ihm schon sehr zugetan gewesen sein.
Also bei der Maria Josepha steht bei mir nur, und das finde ich so lustig, während sie betete, feierte er.
So ist es.
Also er dürfte einfach ein Alke gewesen sein, der hat es einfach total übertrieben. Ne?
Ja.
Und er hat aber dann trotzdem einen Sohn produziert, also einen ehelichen.
Ja,
und
der wurde auch sehr wichtig.
Ne? Ja, der wurde sehr wichtig, aber eben, wie du gesagt hast, auch einige an unehelichen Nachkommen, unter anderem mit der Operettensängerin Louise Robinson und der Balletttänzerin Marie Fleinzer.
Ja.
Und eben trotz dieser Skandale hat er dann die auch in seinem Testament bedacht. Und so.
Ja, ich glaube, er war ich glaube, dass er eigentlich ein Netter war.
Also, und der einzige quasi Sohn, der entstand damit trotzdem irgendwie, sagen
ja,
wir mal,
wie
mit
das,
der
wie
Maria
das zugange, ist, weiß ich nicht. Aha. Wahrscheinlich Pflichtgefühl. Naja, das war ja dann der letzte Kaiser, ne? Der Karl der Erste.
Mhm.
Und somit hat der nicht so für die Dynastie bedeutende Otto dann noch einen bedeutenden Nachfolger produziert. Weil ja der Franz Ferdinand erschossen wurde.
Genau,
ne?
Da hat es quasi die andere Linie, musste jemand den Platz einnehmen.
Ja, genau.
Das war dann eher, was nicht oft vorkommt, aber da ist es nochmal vorgekommen, ganz
genau,
am Ende der Monarchie.
Genau, ja.
Wie endete denn das Leben dann des schönen Otto? Und warum?
Ja, leider eher unglücklich.
Mhm.
Ja. Also er hat sich dann mit der Syphilis angesteckt.
Ach was.
Er war ja nicht der Einzige. Und das war damals nicht heilbar und auch sehr, sehr schmerzhaft. Und es hat gewisse Körperteile abfallen lassen. Es war Gott sei Dank nur die Nase.
Was wir halt wissen, gell?
Ja, was wir halt wissen. Und die wurde dann mit einer Kautschukprothese ersetzt. Und natürlich ist ja die trotzdem weitergefault. Ja, es ist ja so. Ja. Und es dürfte eher sehr geruchsintensiv auch gewesen sein. Aber wie gesagt, das habe ich vorher schon erwähnt, er wurde bis zu seinem Tod nicht von seiner Ehefrau gepflegt, sondern von seiner Geliebten, der Schwester Martha, unter Anführungszeichen. Es war die Louise Robinson.
Die Schwester Martha, okay.
Ja, ja.
Also da steht tatsächlich, eben die Nasen ist ihm dann, also abgefallen,
ja,
ne, wie man weiß.
Ja.
Dann wurde sie mit einer Prothese ersetzt.
Genau.
Und auch sein Kehlkopf zersetzt.
Ja,
sich.
Ja,
das ist
ja
grauslich. Und er starb dann eben mit nur 41 Jahren.
Ja, er war noch sehr jung.
Katastrophe.
Also wie gesagt, die Syphilis war damals tödlich. Ja.
Und verstorben ist er in einer Villa in Döbling.
Jawohl.
Ja, naja, wo ihn eben dann diese Schwester
an
Martha...
An seiner Seite, die Schwester,
genau.
Martha. Ja.
Naja, okay, ein schreckliches Ende. Und
ja,
nicht so ein schönes Ende.
Nein.
Im ästhetischen Sinne,
so
möchte ich
es
sagen. Aber man möchte es ja nicht glauben, insbesondere wenn man sich dieses Format anhört. Er spukt ach, auch. Was. Ja. Erzähl doch mal, wie und was und wo.
Ja, bei diesem Spuk steht der Geruch im Vordergrund, beziehungsweise der Gestank. Sagen wir es doch lieber so.
Was Neues,
ja. Spuken tut er beim Sacher, da dürfte er sich öfter aufgehalten haben, aber vor dem Sacher, interessanterweise nicht im Sacher, also zumindest das weiß ich nicht vom im Sacher, vor dem Sacher, und es wird vorwiegend der Geruch tatsächlich thematisiert. Also er spuckt schon, als er, also auch sichtbar, aber der stechende Geruch wird immer wieder betont und erwähnt.
Und auch, dass er keine Nase hat, wird erwähnt.
Auch das.
Und scheinbar auch in Uniform.
Ja.
Also in Uniform, ohne Nase und stingert.
Ja.
Na herrlich. Also eben berühmtes Hotel Sacher kennen wir eh im ersten Bezirk. Und er wurde aber dann auch noch an einer anderen Stelle gesehen, allerdings in ähnlicher Erscheinung.
Fast in der gleichen, genau, in der inneren Burg. Ich glaube, das ist so diese Ambivalenz, ganz interessant finde ich das, dass es nur diese zwei Orte sind. Sacher, feiern, Spaß mit Kumpels.
Wir erinnern uns an den Skandal.
Genau, mit dem Säbel. Innere Burg, Verpflichtung, Monarchie, Zwang, Familie. Ja. Also das ist total, für mich ist das super interessant, weil das, diese zwei Orte hat er sich ausgesucht, das Seelenrest, diese zwei Orte. Weil normal könnte man sagen, naja, der kehrt wahrscheinlich dorthin zurück, wo er gefeiert hat. Ja, auch. Aber dass er eben auch an den Ort der Verpflichtung zurückkehrt, finde ich sehr interessant, weil wenn man sich's aussuchen kann, warum dann? Ne? Also er muss schon irgendwo ein schlechtes Gewissen auch haben, habe ich das Gefühl. Weil es gibt ja immer so einen Klebstoff, sage ich immer. Die Seelenreste sind ja durch irgendwas gebunden. Weil die haben ja schon die Wahl, aber nicht immer die bewusste Entscheidung. Und da gibt es irgendeine Verbindung. Also entweder ist es Liebe oder es ist Hass oder Reue. Und in dem Fall muss es irgendwo das schlechte Gewissen oder die Reue sein, die ihn an die innere Burg bindet. Ne? Weil Spaß hat er dort keinen gehabt.
Na, und das hat ja auch ganz viel mit quasi öffentlichen Demütigungen zu tun gehabt für ihn. Ne?
Ja.
Kann man schon gut vorstellen, dass das dann so verhaftet blieb.
Ja, dann, da ist er verhaftet auch.
Also das sehr zwei Orte, die da sehr stark aufeinander prallen, wo seine Persönlichkeit nochmal ein bisschen gespiegelt wird.
Ja.
Also das mit dem Geruch finde ich sehr interessant, weil ich glaube, wir hatten noch nichts mit, wo jemand...
Mit Geruch müssen, fällt mir jetzt nicht, direkt gell? Auch nichts ein, ja.
Und aber auch irgendwie dann sehr verbunden mit diesem Leiden und irgendwie nichts, das hat nichts richtig Gruseliges, sondern eher was Grauseliges an sich.
Ja,
ne?
Ja.
Ach Gott, der Otto.
Ich meine, auf der einen Seite weiß, denke ich mir, heute würde man so sagen, ist ja auch schon ein bisschen ein altmodischer Ausdruck, aber so Bruder Leichtfuß, gell? Das Leben sehr leicht genommen und viel gefeiert und Spaß gehabt und gesoffen. Aber auf der anderen Seite wird er schon auch ein bisschen ein Verantwortungsbewusstsein gehabt haben. Ich meine, er war immerhin Mitglied einer sehr angesehenen Familie. Ich glaube nicht, dass man das so ablegen oder abwerfen kann. Selbst wenn man es versucht oder wenn man so tut, als wäre es so, in dir drin bist du ja doch ein Habsburger, kann ich mir vorstellen.
Ein schöner erst zuerst und dann später ein wenig
dann
schöner.
Dann nicht mehr so schön, ja.
Ich habe da als Frage mir aufgeschrieben und das, ich würde das genau unterstreichen, was du jetzt gesagt hast, was denn so die Verbindung ist zwischen diesem tragischen Verfall und dann der Art seines Spukes. Und da steht auch nochmal, das finde ich so arg, weil es hat immer nicht nur die Nase gefehlt, sondern auch der Kehlkopf, was ich mir jetzt einen eher unerfreulichen Anblick vorstelle. Und das spiegelt sich eben beides in dieser Geistererscheinung wieder. Aber es ist irgendwie so, wie wenn der Tod, wenn das körperliche Leiden so über den Tod hinaus, wie so ein Stigma, weil das gehört ja dann auch dazu,
ja,
ne? Wenn sich einer so aufführt immer.
Ja, natürlich, alles, die ganze Persönlichkeit wird ja auch als Geist wiedergespiegelt, das hört ja nicht auf.
Ja, und das ist so ein gesellschaftliches Stigma gewesen, weil Syphilis war ja
total
verbunden mit
Untreue und
sexuellen Ausschweifungen.
Ja, genau.
Naja, interessant, okay. Ich bin selten im Sacher drinnen. Also da werden wahrscheinlich nicht sehen.
Na, im Sacher ist er eh nicht.
Oder vor dem Sacher, genau, selten vor dem Sacher, muss ich sagen. Da werde ich ihn wahrscheinlich nicht so sehr sehen, aber eventuell in der Burg. Aber wo in der Burg eigentlich? In dem inneren
Hof? In der inneren, ja. Beim in der Nähe vom, ich habe mehrere Angaben, aber die meisten sagen so in der Nähe vom Denkmal vom Kaiser Franz.
Naja, das war halt wieder mal ein Ort von Spuk, die ich nicht so gern sehen würde, muss ich ehrlicherweise sagen.
Den Zerfressenen, den Nasenlosen.
Nasen- und Kehlkopflosen Otto.
Na, der Geruch, bitte, der Geruch.
Ja, ja.
Also ich schrecke mich ja eher weniger vor der Optik, ja, weil wir haben ja schon kopflose Leichen und alles Mögliche im Portfolio. Aber der Geruch, das ist doch grauslich, wenn du verfaulendes Fleisch, verwesendes Fleisch, also bitte, ich muss das nicht riechen.
Ich habe da bei mir stehen, zu den Erscheinungen noch, dass gerade Touristen auch von dem berichten.
Mhm.
Von diesem, wird beschrieben als helle, fast menschliche Figur, aber eben diesen, mit diesem stechenden
Geruch. Mit dem Geruch, ja, ja. Der steht immer bei jedem einzelnen Bericht, den ich erhalten habe, steht der Geruch im Vordergrund.
Mhm.
Also die Leute schrecken sich interessanterweise weniger. Ich habe einen Geist gesehen, die sagen, der stinkt. Also es muss ziemlich grauslich riechen, ja.
Und das, da gibt es eben so viele Meldungen scheinbar, machen ihn auch zu einem von den prominentesten Spukgestalten
in der
Wiener
Innenstadt. Ja, total. Auf jeden Fall.
Kennst du jemanden persönlich, der einmal?
Ja.
Ja?
Ja, ja. Eine Bekannte von mir, die war mit der Tochter, glaube ich, schon erwachsen, die Tochter, Gott sei Dank, eben in der inneren Burg, und die hat gesagt, ja, den haben wir gesehen und den haben wir vor allem gerochen. Also der Geruch ist so dominant bei dem Geist.
Ich, so. Ja, ja. Ich gehe ja so gern spazieren in der, im ersten Bezirk und in der Hofburg, also gehe so durch die ganzen Höfe.
Die
und
sind
so.
Toll, die Höfe, ja.
Sehr, sehr, und da kommen einem ja also potenziell schon einige Geister.
Ja, da sind jetzt schon einige unterwegs. Gell?
Aber wenn ich was rieche, weiß ich Bescheid.
Dann weiß, wer sie ist, ja.
Okay. Naja, ein Mahnmal quasi.
Ja.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für die wundervollen Informationen.
Sehr gerne.
Die olfaktorischen Bilder, die ich im Kopf hatte. Und so nachzulesen über den Otto, den Schönen, wie immer in Gabis Buch.
In dem Fall sind es nicht die spukenden Habsburger, weil da kannte ich den Otto noch
die
nicht so gut. Nein, das heißt einfach nur diese Habsburger, und da gibt es ganz viele Anekdoten über die Habsburger, und da ist der Otto erwähnt.
Ein neues Buch.
Ja.
Das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Genau, und ihr lieben ZuhörerInnen da draußen, folgt uns natürlich wie immer gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram unter Wo die Geister wohnen, und Gabriele Hassmann auf Insta und auf Facebook, verlinken wir natürlich auch unten in den Shownotes, und tut uns doch einen Gefallen. Sehr, sehr gerne wie immer bewerten, uns folgen, Bewertungen schreiben, uns gern weiterempfehlen.
Und berichten, wenn die Spukgestalt gesehen wird,
und
bitte.
Und sehr gerne auch mal Feedback uns schicken.
Ja,
ob ihr denn irgendeinen von den vielen, die wir jetzt schon besprochen haben, irgendwo schon mal gesehen oder gerochen habt.
Ja, genau.
Das würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Gabi.
Ja, gerne.
Und wir sehen uns dann demnächst wieder.
So
wie es heißt, wo die Geister wohnen.
Wo die Geister wohnen.
Bis dann.
Bis dann. Baba.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts und den erwähnten Hintergrundinformationen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen, ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.